ARD. SWR Kultur. Forum. Heute mit Marion Theis. Der Frühjahrsputz steht an. Jetzt, wenn die Heizperiode zu Ende geht, da verausgabt sich mehr als die Hälfte der Deutschen beim Wischen und Schrubben. Psychologen behaupten ja, dass sich das Großreinemachen positiv auf die Seele auswirkt. Dabei stehen doch Reinigungskräfte, die für andere putzen, in der gesellschaftlichen Rangordnung ganz unten. Ist Putzen also Plackerei oder Therapie? Und welche Rolle spielen Reinigungsrituale im Frühling? Das besprechen wir heute im Forum bei SWR Kultur unter dem Titel Putzen für die Seele, was Großreinemachen bewirken kann. Und ich rede darüber mit dem Kölner Psychologen Jens Lönnecker, mit der Kunsthistorikerin und Kulturmanagerin Stefania Pitscher, der Sorapera vom Frauenmuseum Hittisau in Vorarlberg und mit Linda Thomas, Raumpflegerin, Unternehmerin und Autorin. Sie hat unter anderem ein Buch mit dem Titel Putzen lieben geschrieben. Frau Thomas, Sie putzen aus Leidenschaft, ne? Wie kommt das?
Ich habe einfach gelernt, es wirklich zu lieben. Und das war wie ein bisschen eine Überlebensstrategie, weil ich habe sehr, sehr viele Stunden und Nächte durchgeputzt. Und dann habe ich mich schon gefragt, wie halte ich das aus eine längere Zeit? Und irgendwann kam dieser Gedanke, wenn ich nicht tun kann, was ich liebe, dann soll ich lernen zu lieben, was ich tun. Mhm. Und das habe ich tatsächlich geschafft.
Man kann also Putzarbeit mit Hingabe erledigen. Herr Lönnecker, erhebt Putzen die Seele, obwohl es doch Knochen- und Drecksarbeit ist?
Also das hilft schon. Viele Leute berichten uns, dass wenn sie schaffen, tatsächlich ihre Wohnung in Ordnung zu bringen und wenn sie alles schön sauber haben, dass es ein tolles Gefühl ist und dass sie das Gefühl auch dann haben, dass sie ein Stück weit die Welt in den Griff genommen haben. Und das ist schon etwas, was man nicht alle Tage hat.
Mhm. Kennen Sie das auch von sich aus oder anders gefragt, wer putzt bei Ihnen zu Hause?
Wir haben eine brutale Aufteilung bei uns zu Hause. Meine Frau ist eher für die Putzgeschichten zuständig und ich bin für Einkaufen und Kochen zuständig.
Ah, okay, Sie haben sich den Haushalt so aufgeteilt. Da geht Ihnen aber vielleicht ja was ab, ne? Wenn das Putzen doch so toll ist. Aber da reden wir vielleicht später noch drüber.
Genau.
Frau Pitscher, da macht es Ihnen Spaß zu putzen?
Ja, es macht mir Spaß zu putzen. Ich empfinde es als meditativ. Ich empfinde es auch als befriedigend, wenn etwas erledigt ist und man in so einer sauberen Wohnung ist. Nichtsdestotrotz ist Putzen nicht so banal, wie es vielleicht klingen möchte. Ich glaube, dass Putzen tatsächlich sehr politisch und sehr kulturell und historisch aufgeladen ist und dass wir das als Phänomen massiv unterschätzen, weil es eigentlich wirkt, dass etwas, das ganz alltäglich ist und vielleicht banal ist. Aber wenn man genauer hinschaut, erzählt eben das Putzen sehr viel darüber, wie unsere Gesellschaft funktioniert. Mhm. Weil die Frage ist, wer putzt eigentlich, unter welchen Bedingungen, warum gilt diese Arbeit als selbstverständlich, obwohl sie schlecht bezahlt ist. Und da genau hinzuschauen, ist es auf alle Fälle wert, weil wir diese Tätigkeit eben nicht nur aus einer praktischen Seite anschauen, sondern uns auch wirklich mit Fragen von Ordnung, von Moral, von Geschlecht, von Macht irgendwie auseinandersetzen müssen. Also ein hochpolitisches Thema.
Frau Pitscheider ist uns aus Portugal mit dem Handy zugeschaltet, deswegen die nicht ganz so optimale Qualität, aber wir verstehen Sie ganz gut. Frau Pitscheider, das Thema Putzen ist ja so faszinierend, dass Sie vor 2 Jahren dazu sogar eine Ausstellung gemacht haben mit dem Titel Blitzblank im Frauenmuseum Hittisau in Vorarlberg, dessen Direktorin Sie sind. Was hat denn Putzen mit Kunst zu tun?
Putzen hat mit sehr, sehr vielen Themen zu tun. Und in diesem Fall haben wir uns das Putzen wirklich als Phänomen angeschaut. Wir haben auf der einen Seite uns überlegt, was hat es mit Care-Arbeit zu tun, aber auch, was hat es zum Beispiel mit der perfidesten Form des Putzens zu tun, nämlich dieses Rassismus und Sexismus in weiterer Folge. Wie viel hat es mit Umwelt zu tun? Wie viel hat es mit Ressourcenschonung zu tun? Und selbst in der feministischen Avantgarde, schon früh ab den 70er Jahren, haben viele Künstlerinnen sich ganz intensiv auseinandergesetzt mit der Frage sozusagen, was bedeutet Putzen, was hat es mit Geschlecht zu tun? Ich denke an Wally Export zum Beispiel, die das in einer Fotoserie schon auf eine sehr ironische, aber eigentlich auch sehr markante Art und Weise thematisiert hat.
Wer schaut sich das an? Sind das überwiegend Frauen?
Nein, also im Frauenmuseum interessanterweise haben wir ungefähr 35% Männer, die zu uns kommen. Es kommen eben zu uns genauso viele Männer wie im großen Museum.
Mhm.
Und wer das ist gut und wichtig.
Das kann man, denke ich, nur bestätigen. Wer schaut sich das an? Das ist eine Frage, die kann man sich auch stellen beim Film Perfect Days von Wim Wenders über einen Kloputzer in Japan oder beim Social-Media-Phänomen CleanTok. Millionen Menschen sehen Videos von Cleanfluencerinnen, die wischen und schrubben. Die werden genauso oft geklickt wie Styling- oder Modefilmchen von Goldkindchen bis Putzmarie. Wieso werden die so oft geklickt? Was glauben Sie?
Also ich glaube auf jeden Fall, dass sehr viele Menschen im Alltag mit diesem Thema überfordert sind und alle wünschen sich irgendwie so einen Zaubertrick, dass das einfacher macht, dass man schneller herankommt und so weiter. Weil es hat ja die meisten Tipps und so sind über, so macht man das schnell und gut und so weiter, also viele, die ich gesehen habe.
Liegt das vielleicht auch daran, dass Sauberkeit gesellschaftlich positiv besetzt ist?
Nein, überhaupt nicht. Ich glaube nicht, weil das ist vor allem, ich weiß, die Cleanfluencer, die haben ja einen Boom gehabt während Covid. Und da haben viele Leute auch gesehen, ja, damit kann man sich viele Klicks holen und das geht eigentlich weiter. Aber ich weiß es nicht. Ich erlebe Putzen nicht als Druck irgendwie gesellschaftlich. Aber ich habe natürlich eine andere Anstellung dazu und von dem her erlebe ich das vielleicht weniger.
Naja, wir hatten ja eben schon den Hinweis, dass das hochpolitisch ist. Und wenn man das psychologisch, kulturpsychologisch begleitet, dann kann man feststellen, dass Putzen immer auch unterschiedlich bewertet wird im Laufe der Jahre. Wir hatten in der Nachkriegszeit in Deutschland schon ein Ideal, dass alles immer schön sauber sein soll und dass dafür die Frauen verantwortlich sind. Und Frauen, die diesem Ideal nicht nachkamen, galten eben als schlampig. Und ein Schlampe hat ja auch eine Doppelbedeutung. Und von da war das schon auch mehr als nur, es geht darum, dass die Bude so ein bisschen sauber ist, sondern es ging auch um so ein Frauenideal. Und das wurde mit der Women's Liberation in Frage gestellt. Und wenn wir Frauen aus dieser Women's Liberation Zeit, die dort groß geworden sind, fragen, dann haben die eine ganz andere Haltung zum Putzen. Die sagen, ich habe glückliche Augen, ich muss das nicht immer alles ganz so sauber haben. Und wir haben heute aber wieder bei jungen Frauen ein Revival dessen, dass man sein My Home is My Castle, dass man das sauber haben will, aber in einer anderen Konnotation. Es ist eher so darum, dass man das Fremde, das, was einem Angst macht, die Aliens, die so die Welt schwer machen, die sollen raus. Und in Form von Milben werden die dann von guten Staubsaugern, die eher aussehen wie Waffen, dann entsorgt. Also von daher ist das eigentlich schon ein super Thema, an dem sich ganz viel zeigt. Ganz banal geht es darum, den Dreck wegzumachen, aber der ist wirklich, das Wegmachen ist überfrachtet mit allen möglichen Bildern, psychologisch.
Ja, das stimmt schon. Ich habe jetzt gerade einen Online-Kurs mit über dieses Thema. Jetzt hatten wir gestern Abend Menschen aus 35 verschiedenen Ländern, die daran teilgenommen haben. Und ich arbeite sehr viel in Asien und dort ist es besonders ein ganz großer Druck, das muss ich sagen, weil die Frauen dort sehr viel arbeiten, also lange Stunden arbeiten und dann auch trotzdem noch diesen Wunsch haben, ein sehr sauberes Haus zu haben. Und dort ist es wirklich, wie Sie das gesagt haben, das stimmt. In Asien vor allem, wenn eine Frau das Haus nicht schafft, dann ist das wirklich, die haben einen großen gesellschaftlichen Druck jetzt, wo Sie das so sagen. Ich habe jetzt zu persönlich gedacht.
Frau Pitscheider.
Ja, wir müssen auch überlegen, dass das ja auch hier bei uns nicht sehr viel anders ist. Ich kenne die österreichischen Zahlen ganz gut, da arbeiten Frauen, investieren für Care-Arbeit pro Woche im Schnitt 23 Stunden, Männer 11 Stunden. Also da gibt es schon einen eklatanten Unterschied. Und was mich jetzt im Moment gerade sehr bemerkenswert, sehr seltsam stimmt, ist wirklich die letzte aktuelle Studie, die es gibt zur Gen Z, bei der einfach wieder eine ganz eklatante Zustimmung zu traditionellen Rollenbildern messbar ist. Also wenn 61% der jungen Männer sagen, dass genug für den Feminismus gemacht wurde, 57% sagen eigentlich, sind junge Männer die Benachteiligten und nicht die Frauen. Und immerhin 31% der Gen Z-Menschen sagen, Frauen sind Männern unterstellt. Also sie müssen folgen und sie müssen eben diese Rollenbilder wirklich erfüllen. Und das ist natürlich im Zusammenhang mit der Frage, wer im Alter für Dinge wie Putzen zuständig ist, natürlich ein ganz wichtiger Aspekt. am Putzen ist per se nichts Schlechtes. Putzen ist, wie gesagt, auch etwas, das Befriedigung geben kann. Das Problematische entsteht dann, wenn es wirklich explizit einer Rolle zugeordnet ist und eben zusätzlich zur anderen Arbeit passieren muss. Und Frauen arbeiten im Schnitt in Österreich 2 Stunden länger pro Tag. Also das ist schon sehr, sehr viel, ja.
Das ist in Deutschland ja vergleichbar, aber liegt das nicht auch daran, dass diese Filmchen so beliebt sind, dass sie auch geklickt werden und die dann doch den sozialen Druck erhöhen, sich mit anderen zu vergleichen?
Ja, wir haben eine Bewegung, die einerseits wieder in solche traditionellen Rollen nach vorne holt, weil sie vermeintlich Sicherheit geben. Wir haben in der gesamten Gesellschaft solche Bewegungen, dass viele Leute denken, ja, früher war alles besser und lass uns doch wieder daran orientieren. Und dann kriegen wir diese vielen Krisen, mit denen wir uns im Moment rumschlagen müssen, ein Stück weit in den Griff. Das ist ein Teil. Und da entsteht sicherlich auch gesellschaftlicher Druck, auch beim Putzen und dann bei den Rollen. Auch die Zahlen haben wir auch in unseren Untersuchungen. Es gibt aber auch, wenn ich das mal sagen darf, auch andere Bewegungen, die ich ganz spannend finde. Es gibt einen kleinen Teil von Männern, die durchaus das Saubermachen, das Putzen als ein Terrain erkennen, wo sie gerne stärker aktiv werden wollen. Also bei uns in den Untersuchungen waren es bis zu 10%, die zumindest da mitwirken wollten. Und wir haben bei den Herstellern von Geräten, wie zum Beispiel Staubsaugern, schon auch eine Erkenntnis, die sagen, auch das könnte auch Männer interessieren, wenn wir die Geräte so bauen, dass die das mit ihrer technologischen Affinität auch klasse finden. Und es gibt neue Geräte beispielsweise, ich nenne jetzt hier keine Namen, um keine Reklame zu machen, aber es gibt neue Geräte, die einfach so aussehen, dass sie eher aussehen wie technische Instrumente, Devices. Und wir haben Männer, die sich die auch ins Wohnzimmer hängen. Also das ist sicherlich nicht die große Mehrheit, aber das gibt es eben auch.
Dann unterstellen Sie aber schon wieder, dass die Frauen an so einer Technik nicht interessiert sind.
Ich unterstelle denen nicht, überhaupt nicht. Das ist dann eben Gegenteil. Aber es ist so, wir haben unterschiedliche ästhetische Ausrichtungen und Vorlieben. Auch nicht überall und generell. Aber wenn wir anfangen zu typisieren, dann finden wir, dass eben bestimmte Formen tatsächlich eher von Männern bevorzugt werden und es ist eine reine Empirie und andere von Frauen. Das mag sich auch ändern, das ist alles kulturell determiniert und ich bin da kein Fan von Frauen so und so und Männer so und so einzuteilen, aber im Moment ist es so.
Ist das auch Empirie, dass Männer Dreck nicht sehen und dass viele Frauen einen Putzfimmel haben?
Nein. Es gibt durchaus Männer, die wirklich Putzfimmel haben. Das macht das Leben für ihre Frauen sehr, sehr schwer. Ich kenne das aus meinen Kursen und Beratungen. Ich habe ja lange Jahre eine Reinigungsfirma gehabt und von den besten Reinigern in meiner Firma waren Männer. Also da werde ich sagen, dass natürlich in der großen Mehrheit ist es immer mehr Frauen, die das machen und gut machen, aber Männer können das genauso gut. Das ist auf jeden Fall eine Tatsache.
Ja, ich denke, es ist auch immer wichtig und vor Augen zu führen, dass das, was als sauber oder schmutzig gilt, einfach mit einer kulturellen Prägung zu tun hat. In der Natur selbst gibt es eigentlich überhaupt keinen Schmutz. Also wenn ich eine Wiese habe draußen, dann ist es eine Wiese. Wenn ich da dort Gras mitnehme und im Zimmer verteile, wird dieses Gras plötzlich zu Schmutz. Das heißt, das hat sehr viel mit Übereinkünften und mit kultureller Prägung zu tun. Und die Zuschreibung, welche Rollen mit welchem Verhalten verbunden sind, hat natürlich auch mit einer Geschlechterkonstruktion zu tun, mit einer Rollenprägung, mit der Vorstellung, was richtig und was falsch ist. Und zu dem, was vorher kurz angesprochen wurde, wollte ich noch ergänzen, dass eigentlich schon im 19. Jahrhundert wirklich so dieses Putzen so oder Hygiene eigentlich zu einer Art staatlichen Aufgabe geworden ist, also im Kampf gegen Krankheiten und Hausfrauen im Speziellen, und das hat man auch in der Werbung ganz klar gesehen, sind so zum verlängerten Arm dieser Hygienebewegung gemacht worden. Ich meine, wir merken auch in der Umwelt, dass letztlich ist es, eine saubere Umwelt zu haben, gilt inzwischen als Menschenrecht. Ja, also das ist wirklich eine große gesellschaftspolitische Frage und es ist letztlich immer auch eine Machtfrage, wer für Sauberkeit wie verantwortlich ist und wann.
Ja, das ist ein gutes Stichwort, weil wir das in unserer Studie auch mal so überschrieben haben, wer putzt, hat die Macht. Und wenn man diesen psychologischen Einfluss nimmt, dann ist es so, dass man über das Putzen ganz guten Zugriff auf das bekommt, was im Haushalt passiert. Also man kann zum Beispiel sagen, ja, der Schwiegervater muss bitte die Schuhe ausziehen, wenn er ins Haus kommt. Ich möchte nicht, dass er jetzt mit seinem Straßendreck hier unterwegs ist. Und das ist ja eine subtile Form der Einflussnahme auch auf die Beziehungen. Man kann auch zum Beispiel sagen, hier, dieses Sofa, das ist aber nicht das, was wir vielleicht anschaffen sollten, weil da komme ich nicht mit dem Besen drunter oder mit dem Staubsauger drunter. Oder ich kann sagen, hier, guck mal, diese Küche hier, das ist ja alles so hochglänzend, da sieht man jeden Fingerabdruck drauf. Ich möchte nicht, dass sie angeschafft wird, wenn sie dann in charge sind fürs Putzen. Und so können sie auf diese Art und Weise Einfluss nehmen. Und das machen diejenigen ganz gerne, die verantwortlich sind im Haushalt für das Putzen. Und wir haben eben anders, als es vielleicht noch in der Nachkriegszeit war, nicht mehr unbedingt in unseren Interviews Leute gefunden, die über das Putzen in dem Haushalt zwangsläufig in so einer Defensive waren und dann irgendwie, wenn der Mann nach Hause kam, kontrolliert wurden, ob sie das auch ordentlich gemacht haben, sondern ganz im Gegenteil. Wir hatten eher Leute, die sehr viel Einfluss drauf genommen haben auf das Zusammenleben im Haushalt, die über das Putzen Einfluss genommen haben auf wie man eigentlich jetzt hier unterwegs sein möchte.
Sagen Sie gerade noch mal kurz, Sie reden von Ihrer Studie, was Sie mit wem da untersucht haben, Herr Lönnecker?
Ja, wir haben eine Studie gemacht. Der Auftraggeber war der Industrieverband Körperpflege und Kosmetik. Warum ist das ein Verband, in dem beides ist? Weil die Basis für beide Produkte, für Reinigungsmittel wie für Kosmetik, ist in vielen Punkten ähnlich. Und die waren daran interessiert, einmal jetzt grundlegend, auch psychologisch und tiefenpsychologisch nachzusehen, nachzuhören, was passiert eigentlich beim Putzen, um das ihren Mitgliedern zur Verfügung zu stellen. Aber sie wollten auch ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit damit machen und haben denen die Ergebnisse auch veröffentlicht.
Was es auch gibt, relativ neu, sind Untersuchungen. Das hat ein Haushaltsgerätehersteller, hat die gemacht. Und daraus geht hervor, dass im Saarland am wenigsten geputzt und in Bremen und Mecklenburg-Vorpommern am meisten. Kann uns das irgendwas sagen? Oder ist das jetzt vielleicht reiner Zufall?
Ehrlich gesagt bin ich bei solchen Studien immer so ein bisschen skeptisch. Man muss dann genau gucken, wie diese Ergebnisse zustande gekommen sind, wer der jetzt vielleicht zufällig in dieser Stichprobe gerade war und wie groß die Varianz ist. Aber das wäre vielleicht wieder methodologisch und würde hier die Sendung sprengen. Aber wir haben in der Regel keine riesigen Unterschiede in Deutschland. Wir haben kulturelle Unterschiede. Wenn Sie beispielsweise Italien und Deutschland miteinander vergleichen, können Sie einen riesigen Unterschied in der Bedeutung alleine daran ausmachen, dass es wirklich möglich ist, einen hochwertigen Staubsauger der Frau unter den Weihnachtsbaum zu legen. Und das wäre hier in Deutschland, ich weiß nicht, wie es in Österreich ist, aber in Deutschland wäre das sicherlich in den meisten Fällen Ausgangspunkt für eine sehr intensive Diskussion.
Dabei hätten die Frauen doch dann noch mehr Macht, ne? Wenn sie auch noch so ein großes und starkes Gerät zur Hand haben.
Ja, weil Frau Pitschaier hat das ja schon ausgeführt. Es ist eben auch kulturell eingerahmt, was zulässig ist und was nicht. Mhm.
Putzen für die Seele, was Großreine machen bewirken kann. Darum geht es heute im Forum bei SWR Kultur mit dem Psychologen Jens Lönnecker, mit der Kunsthistorikerin und Kulturmanagerin Stefania Pitscheider-Sora-Perra und mit Linda Thomas, Raumpflegerin, Unternehmerin und Autorin. Putzen bedeutet ja körperliche Anstrengung. Eine Stunde Fenster putzen heißt minus 224 Kilokalorien, habe ich gelesen. Staubsaugen minus 230. Inwiefern taugt Putzen zum Stressabbau oder als Sportersatz?
Ja, wissen Sie, das hat sehr viel mit der Einstellung zu tun von jeder Einzelnen, der das macht. Für mich ist zum Beispiel diese ganze Sache mit dem Putzen, ich versuche das sehr stark, wenn ich jetzt Menschen ausbilden, auch mit Ergonomie zu verbinden und vor allem mit einer rhythmischen Arbeit. Wenn ich jetzt zum Beispiel zeige, wie ich Fenster reinige, dann sind die Menschen meistens sehr, sehr erstaunt, wie wenig anstrengend das ist. Also ich kann ja nur sagen, weil ich wirklich viele Jahrzehnte selber sauber gemacht habe. Ich habe sehr viele Menschen ausgebildet. Ich habe in allen Gesellschaftsschichten gearbeitet. Und das ist eine so individuelle Sache. Das hat sehr viel zu tun mit der Einstellung. zu der Tätigkeit. Ich weiß, heute gibt es wirklich viele, die sagen, ja, Putzen kann man auch als Sport verwenden. Und das ist, es gibt auch lustige Bilder, wie man dann die Betten machen, indem man dann das Bein nach hinten schön streckt und so weiter. Das ist alles möglich. Aber ich glaube, das sind immer Minderheiten, die das so wirklich ganz genau praktizieren.
Also ich denke auch, dass wir aufpassen müssen, das nicht zu romantisieren oder zu beschönigen. Ich meine, wir leben immer noch in einer Welt, in der es ökonomisch wertvoller zu sein scheint, Schmutz zu verursachen, als ihn zu beseitigen. Das heißt, die, die Schmutz machen, sind häufig wirtschaftlich und gesellschaftlich stark. Es sind die westlichen Länder, aber auch wenn wir es runterbrechen auf eine Mikroebene, sind es die reicheren Menschen, die Schmutz erzeugen, weil sie größere Autos haben, weil sie mehr Ressourcen verbrauchen. Und jene Menschen, die Schmutz beseitigen, sind weltweit gesehen eigentlich immer in einer ökonomischen Defensive. Das sind oft Frauen, sind People of Color, sind oft Menschen in prekären Arbeitsverhältnissen. Und sehr oft sind es MigrantInnen, die diese Arbeit ausüben, die als niederqualifiziert gilt und von Menschen gemacht wird, die einen begrenzten Zugang zum Arbeitsmarkt haben oder zur Bildung haben. Und deswegen müssen wir das sehr genau unterscheiden, sozusagen, was passiert persönlich dann, wenn ich aus einer privilegierten Position heraus arbeite oder dann, wenn ich einen intersektionalen Blick habe. Tatsächlich ist es so, dass Reinigungskräfte sehr oft, vor allem in unserem Breitengraden, sich sehr oft mit sehr schwierigen Arbeitsbedingungen konfrontiert sehen. Sie haben niedrige Löhne, die Arbeitsverträge sind unsicher, sie machen viele Überstunden und sie haben keine Gewerkschaftsvertretung, sie sind gefährdet, ausgebeutet, diskriminiert. Und jetzt müssen wir natürlich auch mitbedenken, wenn wir über das sprechen. Sozusagen, es gibt eine persönliche Ebene, die durchaus auch Freude bereiten kann und oder vielleicht zum Abbau von Kalorien dienen kann. Aber es gibt eben auch diese andere Ebene, die wir auch immer gut im Blick halten müssen.
Ja, man kann auch psychologisch etwas dazu beisteuern als Erklärung, denn bei dem Saubermachen, bei dem Putzen geht es darum, dass man eigentlich Reste wegmacht, etwas, was Reste von den Tätigkeiten, von den Dingen, die man vorher betrieben hat. Und das ist schon seelisch befreiend, weil wenn sie dann weg sind, ist man offener für etwas Neues. Und diejenigen, die jetzt diese Arbeit delegieren, die müssen im Grunde ihre eigenen Reste nicht wegmachen, kriegen sie aber trotzdem weggemacht und können sich aber die ganze Zeit im Grunde neuen Dingen, die sie gestalten wollen, zuwenden. Während diejenigen, die Reste wegmachen müssen, eigentlich damit beschäftigt sind, eben Altes wegzumachen. Und Wege finden müssen sich da, in wie Frau Thomas das offenbar gelungen ist, darin etwas zu finden, etwas zu sehen, was ihnen etwas gibt. Aber in vielen Fällen ist es eben so, dass diese sogenannten helfenden Kräfte in den Haushalten sehr, sehr gesucht und geschätzt sind, wenn sie denn gut sein sollen. Und da durchaus auch wieder Einfluss ausüben können. Und gute Kräfte haben aber durchaus eine Neigung, unter Umständen mitgestalten zu wollen. Verstehen Sie? Also dann sind dann plötzlich Blumen da die fangen an, ein bisschen umzuräumen. Und dann wird's komisch, weil dann fängt man an, jetzt ist ja plötzlich der Reste wegmachkram. Das ist ja nicht mehr nur das, sondern sie fangen ja an, selber zu gestalten. Dann wird es oft kritisch. Oder es gibt psychologisch Widerstände in der Form, dass den Reinigungskräften dann etwas kaputt geht. Mhm. Also Kacheln sind plötzlich kaputt oder ist irgendwie was hingefallen oder so. Das ist eine Form von Widerstand. Und es muss Wege geben, so wie es Frau Thomas gelungen ist, da etwas für sich drin zu finden. Sonst wird das tatsächlich immer etwas, wo die Leute unzufrieden sind mit.
Aber sagen Sie, diejenigen, die das Putzen delegieren, denen geht doch dann diese Befriedigung ab, die man daraus ziehen kann. Ist das dann trotzdem so viel wert, dass es jemand anders für einen macht und dass man stattdessen sich die Befriedigung woanders holt? Oder könnte man auch sagen, dir entgeht da was?
Doch, man kann sehr wohl sagen, dass da was entgeht, aber wir haben das verlernt, da drin etwas zu sehen, wo wir auch eine Befreiung und eine Entlastung drin finden. Sie haben ja jetzt auch Perfect Days zitiert, es gab aber hier in Köln lange Jahre eine Bewegung mit einem Guru namens Bhagwan, der seine Jünger dazu bewogen hat, und das waren alles Leute aus gut situierten Familien, oder meistens zumindest, dass die eben erstmal sauber machen und putzen. Und der wollte denen praktisch wieder ein Fundament fürs Leben, weil die jetzt in allen möglichen Dingen unterwegs waren. Und sie fanden jetzt plötzlich im Putzen etwas, wo sie mal so grounded wurden irgendwie in einer bestimmten Art und Weise. Und das ist schon etwas, was immer mehr eine Rolle spielt. daher kommen auch ein Teil der Cleanfluencer und darum kommen Bestseller, die sagen, guck mal, ich zeig dir jetzt mal, wie du hier aufräumen kannst, wie du deine Wohnung ein bisschen wieder in Ordnung bringen kannst, weil du hast viel zu viel da. Also wir haben das verlernt, in dem Putzen auch etwas Befreiendes, etwas Schönes zu sehen. Und nur die Delegation macht allein nicht glücklich. Mhm.
Ja, der springende Punkt ist wahrscheinlich auch, dass es halt unbezahlte Arbeit ist zu Hause, beziehungsweise schlecht bezahlte Arbeit irgendwo. Frau Thomas, wir haben über das Putzen ja als Wohlfühlmoment, als Wellnessfaktor, als Hobby geredet. Wie geht es denen damit, die beruflich putzen? Sie haben gesagt, Sie haben das für sich hingekriegt, aber wie erklären Sie einer Reinigungskraft im Karlsruher Hauptbahnhof oder im städtischen Klinikum Ludwigshafen, dass Putzen eine erfüllende Tätigkeit sein kann?
Ja, wissen Sie, ich bin ja an sehr vielen Orten schon gewesen, in Deutschland und auch in Österreich. Ich habe einmal mit 110 Reinigungskräften aus Vorarlberg gearbeitet, die da für die ganze Gemeinde gearbeitet haben. Und einfach diesen Menschen zu vermitteln, dass wenn wir diese Tätigkeit haben, können wir das entweder versuchen zu verwandeln, unsere Einstellung dazu zu ändern, etwas Gutes darin zu entdecken, oder eben wir werden bitter oder wir werden unzufrieden. Und da kann man ja wählen, wenn man Freude hat an der Arbeit, dann hat man einfach viel mehr Freude im Leben, als wenn man sich immer einfach abrackern und schimpfen sozusagen. Und es hat sehr viel bewirkt, also während den Kursen auf jeden Fall. Ich bekomme auch dann manchmal wirklich nach 20 Jahren eine Antwort oder ein E-Mail von jemandem oder eine Karte, die sagt, wissen Sie, das hat mir sehr geholfen. Und ich versuche zu vermitteln, dass die Reinigung, die Raumpflege ist ja immer eine erweiterte Menschenpflege. Wenn wir einen Raum pflegen, dann pflegen wir das für Menschen, die darin sein werden, ob das jetzt eigene Kinder sind oder sonst Kinder in einer Schule, das sind Menschen. Und wenn wir das zum Beispiel etwas verstehen können, das kann helfen. Wissen Sie, das ist nicht etwas, das über Nacht kommt, aber eben, wie gesagt, ich habe jetzt gestern Abend diesen Kurs gehabt, das war für mich zum Beispiel sehr, sehr berührend, dass da 15 Frauen aus Israel teilgenommen haben, die zum Teil mal weggehen mussten, weil da eine Sirene war, aber die haben eben jetzt ihre Frühjahrsreinigung und das ist ja sehr tief verankert in die jüdische Kultur. Es ist, wissen Sie, weil ich so ganz intensiv so viele Jahre mit den Menschen zusammengearbeitet, diese Tätigkeit selber ausgeführt habe, mit wirklich jedem möglichen Schichten gearbeitet habe, habe ich einen anderen Sichtpunkt, ich habe eine andere Erfahrung damit und ja.
Frau Thomas, Sie haben sicherlich trotzdem Situationen erlebt, wo Sie sich vielleicht auch noch früher oder später auch noch geekelt haben. Es ist ja nicht so toll, wenn man anderer Leute Toiletten putzen muss zum Beispiel. Und es bleibt ja das Problem, das habe ich auch gelesen, dass Sie das irgendwo gesagt oder geschrieben haben, alle Menschen machen Dreck, aber keiner mag die Menschen, die den Dreck wegmachen. Wie geht man damit um?
Wissen Sie, das ist für mich immer, ich habe dann einfach gesagt, das ist Ihr Problem, das ist nicht mein Problem. Und das ist etwas, was ich jetzt wirklich ganz ehrlich sagen kann, ist, ich kenne kein Ekel. Und ich habe gelernt, als wenn ich angefangen habe zu arbeiten, vor allem auch, wenn ich in Privathaushalten gearbeitet habe, je schlimmer es ist, desto größer ist der Not. Und das hat geholfen, anstatt dass ich mit Urteil einen Raum betrete, dass das wirklich, dass ich Mitgefühl entwickelt habe und auch, das ist auch schon passiert, dass ich zu einer jungen Mutter gegangen bin und habe gesagt, wie kann ich Ihnen helfen, weil Sie brauchen doch noch mehr Hilfe als nur das Putzen. Und wo Sie mir dann Ihr ganzes Geschick erklärt haben, ja, das ist, wissen Sie, es ist für mich immer so ein bisschen schwierig, dass man nicht denkt, dass ich da schwärme, aber ich habe so viel Wunderbares erlebt und das ist wirklich eine Frage der Einstellung und der Erfahrung. Wir müssen ja erst etwas ausprobieren, ein Resultat entdecken. Das braucht Mut, etwas zu ändern. Aber wenn wir das schaffen, diesen Beginn zu machen und dann auch etwas zu verwandeln, dann sehen wir ja Resultaten. Wir kriegen Bestätigung. Und wenn wir dann wirklich erleben, dass das eine schöne Arbeit sein kann, dann kommt ja ein Gefühl von Freude und von Dankbarkeit und dann gibt es wieder Kraft. Und das habe ich erlebt und das haben viele Menschen erlebt, die mit mir gearbeitet haben. Ich habe ja große Reinigungsteams geleitet. Ich hatte 54 Menschen, als ich in der Klinik gearbeitet habe, zuständig gewesen bin für die Hauswirtschaft. Und ich habe einiges bewirken können und da bin ich sehr dankbar, dass ich Menschen dazu helfen konnte, doch ihre Einstellung zu der Tätigkeit zu ändern.
Frau Pitscheider.
Ja, ich finde es sehr, sehr gut, das zu hören von Frau Thomas. Im Prinzip deckt sich die Frage auch mit gewissen Erfahrungen, die wir gemacht haben. Wir haben einen Film gemacht dazu und wir haben sehr unterschiedliche Reinigungskräfte aus Vorarlberg interviewt. Und die eine aus Peru hat genau das bestätigt, was Frau Thomas jetzt gerade gesagt hat, dass sie sich sozusagen innerlich eingestellt hat und daraus wirklich eine sinnstiftende Tätigkeit für sich auch machen konnte. Es gab aber auch eine andere, eine armenische Frau, die eigentlich Lehrerin ist und die es als Nichtsichtbarkeit ihrer eigenen Qualifikation empfindet und es als sehr demütigend empfindet, nicht in ihrem erlernten Beruf arbeiten zu dürfen, weil ihre Qualifikationen einfach nicht anerkannt werden. Und die zum Beispiel sehr gekränkt war, als man ihr erklärt hat, was ein Staubsauger ist. Und ein Teil der Ausstellung hat sich auch beschäftigt mit Reinigung und Tourismus, mit dieser Unsichtbarkeit. Also wir haben diesen Teil so unsichtbar genannt, weil wir speziell im Tourismus, wenn wir in ein Hotel gehen, da gibt es einfach Menschen, die nicht sichtbar sind. Sie sind aber in unseren Betten, sie sind in unserer Dusche, sie sind in unseren Räumen, aber wir bekommen sie praktisch nicht zu Gesicht. Sie benutzen andere Eingänge, sie haben andere Kleidung, sprechen andere Sprachen. Und da ging es auch darum, wirklich diese unsichtbaren Menschen, die eigentlich eine Arbeit erledigen, die so wichtig ist, vor den Vorhang zu holen und wirklich mal sichtbar zu machen.
Wir haben ja schon mehrfach gesagt oder angedeutet zumindest, dass rund die Hälfte der Putzjobs der beruflichen von Migrantinnen und Migranten verrichtet wird, zum Großteil weiblich. Und dass in Bahnhöfen oder Krankenhäusern oder Hotels geputzt wird, das ist ja auch systemrelevant. Sie sagen, Frau Pitscheider, man muss die Menschen aus der Unsichtbarkeit holen. Wie könnte das passieren oder was muss noch passieren, damit Reinigungsarbeit aufgewertet wird und mehr Respekt erfährt?
Wir haben zum Beispiel versucht, tatsächlich durch diese Ausstellung da einfach das mal sichtbar zu machen. Es war für uns auch ganz klar, wir sind ja ein Frauenmuseum. Und es war schon sehr interessant in der Entwicklung dieser Ausstellung so in den ersten Monaten, wann auch immer ich gesagt habe, wir machen eine Ausstellung zum Thema Putzen, haben wir so ein müdes, süffisantes Lächeln erst erfahren. So, ja, was denn sonst? Putzen und Frauenmuseum, eh logisch. Das hat sich sehr stark verändert im Laufe der Zeit, weil es einfach klar wurde, wie komplex das Thema ist, wie sehr das von ganz unterschiedlichen Seiten betrachtet werden kann und wie einschneidend das eben auch ist und wie sehr das mit Geschlecht zu tun hat. Das hat es ganz massiv. Das hat es auch, wenn wir uns mit ökologischen Fragen auseinandersetzen. Wir haben im Moment 55.000 Putzmittel auf der Welt. Wir würden wahrscheinlich mit 20 auskommen. Das heißt, es ist ein Riesenwirtschaftszweig dahinter, es ist ein großes Interesse daran, dass nicht die Person sichtbar zu machen, die putzt, sondern die Person dazu zu animieren, diese Mittel zu kaufen und diese Mittel zu benutzen.
Also nochmal die Frage, wie macht man diese Menschen sichtbar? Haben Sie eine Idee, Herr Lönnecker?
Also wenn wir sie sichtbar machen, dann brauchen wir eine andere Haltung, eine andere Einstellung zu dem Dreck. Wir haben kulturell, und die meisten Kulturen arbeiten lange daran, dass sie den Dreck, den Schmutz als etwas einordnen, was kulturell nicht erwünscht ist. Und wir haben eben schon darüber gesprochen, dass kleine Kinder oder vielleicht in der Natur sowieso, aber kleine Kinder, die unterscheiden nicht zwischen Dreck und Schmutz und sie wühlen auch gerne in Kot rum und so. Und das ist für Erwachsene natürlich ekelig und es wird den Kindern dann mit viel Aufwand beigebracht, das nicht mehr zu machen und gegenüber Schmutz und Dreck so etwas wie einen Abstand zu entwickeln und den auch als eklig zu empfinden. Und damit ist auch direkt die Beschäftigung mit Schmutz und Dreck, Toiletten sauber machen und so weiter, wird als etwas erlebt, wo man lieber in Distanz zugeht und was man nicht so mag. Das ist so tief verwurzelt, dass die Vorstellung, dass wir davon wegkommen, die ist schwer realisierbar, um ehrlich zu sein, psychologisch. Wir werden immer damit zu tun haben und es ist immer so schon gewesen, dass Migranten, die dass auf denen genau diese Arbeiten zugewiesen wurden. Also es hat deutsche Flüchtlinge in Frankreich gegeben, die dann dort erstmal eingesetzt wurden, Latrinen zu reinigen, die Mülltonnen zu entsorgen und so weiter. Das ist ein ganz typischer Reflex. Wir können aber natürlich über solche Dinge wie dieses Museum oder andere Ausstellungen dafür sorgen, dass es da immer wieder Korrekturen gibt und dafür wäre ich sehr. Und wir können auch dafür sorgen, dass wir eine andere Form des Umgangs mit Menschen haben, die uns die Räume sauber machen. Und warum sollen die nicht ein bisschen sichtbarer werden? Also die fangen ja oft erst an, wenn man die Räume verlassen hat, die Büroräume zum Beispiel oder die Hotelräume und so. Warum kann man da nicht etwas mehr integrativer sein? Wir versuchen das zumindest bei uns immer in unserem Unternehmen. Und das hat eigentlich ganz gute Effekte, wie ich finde.
Also weniger Schichtarbeit für Reinigungskräfte, sie mehr tagsüber arbeiten lassen, vielleicht generell mehr Schmutz zulassen, sagen Sie. Und auf der anderen
Die Löhne, genau.
Der Mindestlohn im Moment ist bei 13,90 Euro in Deutschland. Davon kann man gerade so leben, wenn man Vollzeit arbeitet, ansonsten nicht. Und
bei uns ist jetzt jemand, der uns unterstützt im Putzteam, das ist eine Iranerin und da beschäftigen wir uns schon mit ihr auch, mit ihren Verwandten. Wie geht's dir im Moment? Es gab eine Zeit lang jemanden, der aus Nepal kam und wo diese Erdbebenhintergründe da waren. Da haben wir mit ihm zusammengesessen und haben überlegt, was kann man machen, wo kann man hinspenden. Dann wird das aber menschlich, verstehen Sie? Also, dass man miteinander redet und interagiert. Man muss jetzt nicht die Arbeitszeiten komplett ändern, aber dass es Übergänge gibt, wo man miteinander in Kontakt kommt, das finde ich schon gut.
Würde es auch helfen, mehr Sanktionen gegen Verschmutzer durchzuführen, vielleicht auch genauer darauf zu achten, wenn jemand Dreck macht, dass man einfach sagt, man darf nicht so nachlässig sein und das geht dann auch zugunsten derjenigen, die ihn wegmachen müssen?
Ja, das ist psychologisch ganz spannend, weil diese Rebellion gegen ich darf keinen Dreck machen, ist ja eine, die auf eine verrückte Art und Weise ja wieder Ja zum Dreck sagt und von daher eigentlich sogar eine Zugangsmöglichkeit wiederum bietet. Wenn sie aber zu Lasten von anderen geht, dann merkt man das, dann ist sie natürlich irgendwie nicht sehr willkommen. Also da muss es dann Wege geben, wie man miteinander umgeht. Und das ist so in meinem Kenntnisstand, ist das überall, ob das im Krankenhaus ist, in den Unternehmen, in den Agenturen, immer ein Thema. Wer hat da was im Kühlschrank liegen lassen? Wie wird mit der Sauberkeit auf der Toilette umgegangen? Wer räumt die Spülmaschine aus? Da ist es ein ständiger Kampf. Und damit werden die Dinge und die Verhältnisse zueinander, werden auch am Putzen immer wieder deutlich.
Putzen für die Seele, was Großreinemachen bewirken kann, darum geht es heute im Forum bei SWR Kultur. Lassen Sie uns noch reden über Putzen als kulturelle Tradition. Frau Thomas, Sie waren es, glaube ich, Sie haben bereits angesprochen, dass in der jüdischen Kultur dieses Frühjahrsreinigen ganz wichtig ist. Warum wird gerade jetzt geputzt in dieser Jahreszeit?
Also da haben wir tatsächlich, erkennen Sie, wenn ich da reingrätschen darf, sorry. Klar hat das Frühjahrsputzen etwas damit zu tun, dass man den Winter austreiben will. Die Schwere des Winters, die soll jetzt verschwinden und man möchte jetzt irgendwie dafür sorgen, dass wieder Licht und Frische reinkommt, dass die Natur sprießt, man selber entwickelt Frühlingsgefühle, also etwas. Und das soll seinen Raum bekommen, also die Reste des Winters wegmachen und einen Neuanfang im Frühjahr starten.
Also das betrifft das reine Machen sozusagen im Haus, aber wenn wir über das Putzen als kulturelle Tradition sprechen, ist es auch, denke ich, gut hinzuschauen, was bedeuten Reinigungsrituale, die mit Körper zu tun haben. Und das gibt es ja in so gut wie allen Weltreligionen, weil rituelle Reinheit auch immer durch ganz viele Vorschriften geregelt ist. Dass die Reinigung des Körpers hat mit der Reinigung des Geistes zu tun, also eh analog zu dem, was Herr Lönecke gesagt hat. Und in einem reinen Körper kann ein reiner Geist sein. Und diese Rituale betreffen natürlich sowohl Männer als auch Frauen, das wissen wir. Aber die Körper von Frauen und das Aussehen von Frauen werden viel öfter als unrein bewertet. Also menstruierende Frauen sind zum Beispiel von einer religiösen Praxis ausgeschlossen. Auch die Geburt wird sehr oft mit Unreinheit in Verbindung gebracht. Oder im Alpenraum, ich weiß nicht, eigentlich in allen katholischen Ländern war es so, dass bis in die 60er Jahre eine Mutter erst nach der sogenannten Aussegnung eine Kirche wieder betreten hat nach der Geburt. Und im Judentum gilt eine Frau nach der Geburt als unrein, nach der Geburt eines Sohnes sind es 40 Tage, nach der Geburt einer Tochter sind es 80 Tage und erst mit einem Bad in der Mikwe wird sie wieder als rein betrachtet. Im Islam ist es ebenfalls so, dass nach der Geburt oder bei der Menstruation eine große rituelle Reinigung durch völliges Eintauchen in Wasser vorgeschrieben ist. Im Buddhismus wird nicht so unterschieden zwischen den Geschlechtern, aber auch da spielt rituelle Reinheit eine ganz wichtige Rolle. Und da gibt es durchaus Parallelen auch zu diesem reinen Machen im Frühjahr oder Jahreszeiten bedingt.
Das ist aber inzwischen hauptsächlich auf Gotteshäuser oder Kirchen beschränkt. Im Islam die rituale Waschung, das ist noch was regelmäßig durchgeführt wird. Genau. Es gibt die Fußwaschung bei den Christen, aber es wird weniger und es ist auch nicht mehr im Alltag integriert, ne?
Also nach meinem Empfinden ist das schon ein Stück weit eine Errungenschaft, auch vielleicht der Aufklärung, dass wir da ein anderes Verhältnis zu bekommen. Man könnte jetzt noch ergänzen zu Ihren Aufzählungen, der Shintoismus in Japan, Naturreligion, genau. Wo wirklich alles, was nicht rein ist, nicht akzeptiert wird und wo die Reinheit jetzt sogar verbunden wird mit einem bestimmten ästhetischen Ideal der Schönheit, was dazu fürchterlichen Konsequenzen für alle behinderten Menschen in Japan geführt hat, die dann versteckt wurden und so etwas. Also wenn man das jetzt nochmal mit einbindet, dann finde ich, ist es eine Errungenschaft der Aufklärung zu sagen, wir müssen jetzt nicht an solche magischen Formeln glauben, sondern wir müssen gucken, was bedeutet der Dreck jetzt wirklich, der Schmutz, wie wollen wir damit umgehen und können auch anders mit behinderten Menschen umgehen. Wenn wir aber jetzt unser psychologisches, jetzt ganze, wir haben ja gestartet vom Großreinemachen im Frühjahr, wenn wir das als Ausgangspunkt nehmen, dann hängt das damit zusammen, dass wir einfach Lust darauf haben, jetzt wieder eine schöne, wärmere Zeit auf uns zukommen zu sehen, dass die ersten Früchte wieder da sind und dass wir uns auf ein Leben freuen, was nicht von der Schwere des Winters mehr geprägt ist und den wollen wir da auskehren.
Und man sieht, wenn die Sonne reinscheint, ne, den Staub besser.
Ja, das ist so ein Punkt. Und man sieht über die Sonne natürlich erstmal, wie dreckig die Fenster tatsächlich über den Winter geworden sind und was da vielleicht sonst noch alles so ist. Und dann ist natürlich der Impuls da, auch die Fenster zu reinigen.
Vom WC-Reiniger bis zum Backofenspray. Jemand von Ihnen hat es vorhin schon gesagt, dass wir irre viel Putzmittel verbrauchen. Es sind in Deutschland pro Jahr 320.000 Tonnen. Bei vielen handelt es sich ja um aggressive Chemie. Laut einer US-Studie schädigt 20 Jahre als Reinigungskraft zu arbeiten oder im Haushalt zu putzen die Lunge ähnlich stark wie 20 Zigaretten pro Tag. Also ich würde aus dieser Sendung nicht gern herausgehen, ohne zumindest von Ihnen als Fachleuten, vor allen Dingen von Ihnen, Frau Thomas, noch ein paar Putztipps zu hören. Wie geht nachhaltiges Putzen? Haben Sie für uns auf die Schnelle was viele falsch machen und wovon Sie uns sagen können, so geht's besser?
Die allerbeste Art zu reinigen ist mit einem sehr guten Mikrofasertuch und sehr oft kann man vieles, vieles reinigen nur mit Wasser. Und das habe ich wirklich in meiner Firma und wir haben vieles gemacht mit nur Rohstoffe, zum Beispiel Zitronensäure gegen Kalk oder Waschsoda gegen Fett und so weiter. Und da gibt es auch viele, viele Rezepte heutzutage. Und es ist erstaunlich, wie viel man schafft nur mit Wasser und einem sehr guten Qualität Mikrofasertuch. Und dieses Tuch darf nicht nass sein, es muss nur feucht sein. Und dann hat es dort wunderbar dieses Achtfaltsystem, wo man dann sehr weit mit einem Tuch arbeiten kann. Und ich kann einfach bestätigen, dass das stimmt, weil wir haben das auch in der Klinik gemacht und wir haben alle Reinigungsprüfungen, Hygieneprüfungen haben wir bestanden.
Putzen ist kein Krieg, haben Sie mal geschrieben. Man braucht nicht solche Mittel wie den General dazu. Was würden Sie auf keinen Fall anfassen oder benutzen zum Putzen?
Also ich habe keine Chlorprodukte, habe ich überhaupt nicht gerne. Also da versuche ich wirklich so weit wie möglich davon zu bleiben. Und aggressiven Säuren habe ich auch nicht gerne.
Weil nach dem Putzen vor dem Putzen ist, sagt die Philosophin Nicole Karaphilis, sich zu wünschen, nie mehr zu putzen, ist wie sich zu wünschen, nicht zu sterben. Da kommen wir nicht drum rum.
Nein, weil Dreck fällt vom Leben ab. Solange wir leben, werden wir mit Dreck konfrontiert.
Putzen für die Seele, was Großreine machen bewirken kann. Das war das Thema heute im Forum bei SWR Kultur mit dem Kölner Psychologen Jens Lönecker, mit der Kunsthistorikerin und Kulturmanagerin Stefania Pitscheider-Sorapera vom Frauenmuseum Hittisau in Vorarlberg und mit der Raumpflegerin, Unternehmerin und Autorin Linda Thomas. Vielen Dank fürs Mitreden und fürs Zuhören, sagt Marion Theis.